Anfrage eines oder zweier National Standard Setter. Ich glaube, hier geht es nur erstmal darum, Herr Kleinmann, so ein bisschen Sounding, ob das Thema bei uns in Deutschland, so habe ich den Eindruck, auch ein Problem ist. Standard setter das nach und wird das dann letztendlich zur Entscheidungsgrundlage machen, ob man es ans EFRIG geht?
Genau so ist das. Also da wird nur gefragt, wie werden diese Fragestellungen beispielsweise hier in Deutschland behandelt oder welche Meinung herrscht davor?
Dann bitte ganz kurz erläutern, worum es geht. Es sind ja, wie gesagt, zwei Fragen.
Dann vielleicht zu dem ersten. Da geht es um die Ereignisse oder bestimmte Ereignisse nach dem Landstichtag. Das ist die Sitzungsunterlage 081. Und da ist der Sachverhalt der, dass nachdem ein Abschluss für die Veröffentlichung von dem entsprechenden Gremium freigegeben bzw. genehmigt wurde, noch ein wesentliches Ereignis stattfindet, über das dieses Gremium dann in dem Abschluss auch berichten möchte. Deshalb wird nach dem Ereignis nochmal eine Genehmigung für eine zusätzliche Anhangangabe, die über dieses Ereignis berichtet, in den Abschluss aufgenommen. Und die Frage, die in dem Zusammenhang gestellt wird, ist, wenn dieser Abschluss dann veröffentlicht wird, hat der zwei Daten zu nennen, nämlich einmal das Datum, zu dem ursprünglich der Abschluss genehmigt wurde, und zusätzlich ein Datum, das sich bezieht auf diese ergänzende Anhangangabe in Bezug auf das wesentliche Ereignis, oder gibt es nur ein Datum, nämlich den Zeitpunkt zu dem späteren Genehmigungsvorgang?
In der Vergangenheit haben wir zwei Datumangaben, wobei, soweit ich das noch im Kopf habe, keine Spezifikation drin war, auf welches Ereignis sich das zweite Datum bezieht, sondern es sind einfach nur beide angegeben worden, erste und zweite Vorstandssitzung praktisch.
Also ich kann vielleicht auch noch mal eine Anmerkung zur Diskussion stellen, denn soweit ich das recherchiert habe, würde das in Deutschland eine Nachtragsprüfung bedingen, wenn so vorgeht, 316 Absatz 3. Und das führt auch zu der Konsequenz, dass es zwei Ergebnisse im Testat gibt.
Genau.
Und dann kann eigentlich der Abschluss auch nur diesem Weg folgen.
Genau, genau so war das auch im konkreten Fall.
Ordnet her irgendwo
ja,
dann.
Genau. Ja. Also wir haben praktische Beispiele, die hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben.
Aber ich finde, man kommt auch von der Vorstandsseite her, finde ich, weil der Vorstand hat vielleicht ausgiebig das Ergebnis und so weiter, was ihm präsentiert wird, geprüft. Und nachher hat er selbst auch nur sich diese eine Änderung angeguckt und nicht nochmal insgesamt, ja, ob jetzt der ganze Abschluss nochmal insgesamt. Deswegen finde ich das von der Darstellung eigentlich ganz richtig.
Genau.
Ja. Mit den
mit
beiden.
Zwei. Mit zwei. Ja. Aber eigentlich auch mit Angabe, dass sich das, was die Änderung...
Es kann durchaus sein, dass das explizit angegeben war, also ich ohne nachzugucken.
Ja, ich weiß auch nicht die Anforderung. Ich sage nur, von der Logik her wäre es dann eigentlich auch, dass sich auf einen spezifischen Fall bezieht.
Ja.
Weil sonst fragt man sich, warum wurde es denn nachträglich noch irgendwo reingebracht?
Ja. Ja, schon richtig.
Ja. Ist doch in Deutschland, das muss ja nicht die Feststellung des Jahresabschlusses sein. Es steht ja im IAS 10 drin, wenn der Vorstand
das als Superweisung... Es geht um die Aufstellung.
Das ist immer Vorstand bei uns. In Deutschland ist es immer Vorstand.
Okay. Aufstellung. Also der Vorstand hat es schon an den Aufsichtsrat gegeben und ändert danach nochmal ab.
Genau, der aber vor der Feststellung. Genau. Also nur die Aufstellung ändert sich.
Und dem Aufsichtsrat wird auch jeweils der dann schon geprüfte Abschluss übergeben vom Vorstand mit Bestätigungsvermerk. Weil wir gerade über die Nachtragsprüfung gesprochen haben. Meine, wäre ja nur dann notwendig, wenn ich dann schon ein Bestätigungsvermerk habe. Also bin mir nicht sicher. Ja.
Auf diesen Fall wird hier aber, glaube ich, nicht abgestellt. Und für IFRS ist in unserem dualen System ist das auch nicht das Thema. Dass er natürlich dann dem Supervisory bei dem Aufsichtsrat nochmal Bescheid geben muss, so, sorry, ich habe hier was geändert, ja.
Jochen, ich habe es nur angesprochen, weil wir gerade über die Argumentation, da muss eine Nachtragsprüfung gemacht werden, das ist ja dann nicht der Fall. Sondern wir haben ganz einfach den Fall, der Vorstand gibt es an den Aufsichtsrat und ändert danach nochmal den Abschluss. Und da sagen wir über 10, IAS 10, Paragraph 6, da musst du oder solltest du, so wird es gemacht in Deutschland, zwei Daten angeben, wann das Ganze authorized für Echo war. Das ist, ist die Aussage, so wie es jetzt, oder?
Ja, also wie gesagt, das ist, ich glaube, das ist nicht einfach nur eine Änderung des Abschlusses, sondern hier geht es um wertbegründende Tatsachen. Also nicht, es ist eine etwas andere Einschätzung, sondern es sind, es sind Sachverhalte nach dem Stichtag eingetreten. Wertbegründend. Das ist mein Verständnis von der Fragestellung.
Der Klassiker ist doch die Änderung des Ausblicks. Also nicht die Korrektur eines Fehlers in einem historischen Zustand, sondern gerade bei den prospektiven Fragestellungen. Da besteht doch auch die größte Gefahr, dass nach einer Aufstellung in der Tat noch Änderungen erforderlich sein können.
Ja, und wenn etwas geändert wird, dann muss es geprüft werden. Nachtragsprüfung, damals im 203er müssen dann im Testat beide Daten
stehen. Der Weg ist eigentlich, sage ich jetzt mal, durch deutsches Aktien- bzw. Handelsrecht vorgezeichnet. Es kann nur im Wege der Nachtragsprüfung gemacht werden.
Darauf zielte meine Frage. Ja. Also der Aufsichtsrat kriegt vom Vorstand einen schon geprüft mit Bestätigungsvermerkung. Und dann muss das Ding geändert werden. Okay.
Herr Kirsch, ich habe ja genauso die Non-Adjusting-Events, da muss ich aber Disclosures machen. Wenn ich das Disclosure jetzt auch ändere oder ich mache noch ein zweites, dann ist das auch eine Änderung des Abschlusses.
Ja, natürlich, aber nochmal, was ist konkret gefragt? Und hier ist gefragt nach einer wertbegründeten Tatsache.
Ja, okay. Wir würden dann dem Anfragen mitteilen, bei uns wären das in dem Fall konkret, wie hier gefragt, würde man zwei Daten angeben.
So habe ich das verstanden, dass das die korrekte Antwort aus Deutschland wäre.
Aber wir sollten dann auch nochmal klar darstellen, wie unser System hier ist, dass man es auch einordnen kann, dass wir eben sagen, bei uns gibt der Vorstand immer einen Aufsichtsrat, das sind ja die wesentlichen Fälle bei Aktiengesellschaften, und das wäre unser Date of Authorization, das ist § 6 in IAS 10. Und wenn ein solcher Non-Adjusting-Event auftritt, wie ja vorgesehen, dann würde man eben halt hier zwei Daten angeben.
Wenn diese Anfrage so war, dass sie nur bei Adjusting-Events...
Sie haben die Anfrage vorliegen.
Achso, habe ich jetzt nicht eins im Kopf. Dann sollte man ruhig sagen, das gilt auch genauso für solche, die Non-Adjusting sind. Ja. Weil das Thema ist in IFRS-Nummer, bezieht sich aufs Management.
Und wenn die sprechen ja von Material Event, oder wie ist die Formulierung?
A Material Event occurs.
Ja.
Wobei, wir übertragen jetzt die Vorgehensweise im Testat auf das, was im Abschluss selbst stehen soll. Ich sage es nur nochmal. Wir haben festgestellt, es ist eine Nachtragsprüfung erforderlich und es müssen beide Daten im Testat genannt werden. Daraus folgern wir, dass auch beide Daten im Abschluss selber genannt werden müssen.
Ich sag's nochmal. Ne? Das ist ja schon deswegen erforderlich, weil dann sonst überhaupt nicht deutlich ist, worauf sich die Nachtragsprüfung bezieht. Da muss schon eine gewisse... die Frage wäre, ob man sich mal ein paar Fälle, dokumentierte Fälle in der Nachtragsprüfung anguckt. Ja, weil, also ich sag mal, wir bewegen uns da natürlich schon in einem im Ausnahmebereich. Also die Nachtragsprüfung ist ja nun Gott sei Dank nicht der klassische Fall, ja. Das passiert alle Jubeljahre mal, aber ja, weiß ich nicht. Dass man vielleicht mal mit den größeren WP-Häusern sich mal ein paar Fälle anguckt, wie das konkret gehandhabt worden ist. Das wäre vielleicht noch eine Empfehlung.
Ja, nochmal. Es ist nicht strittig, ob beide Daten im Testat drin stehen. Das ist klar. Das
müssen Sie. Aber die Frage ist, sicher,
wir haben ja gerade gesagt, es muss auch im Abschluss dann so sein. Und ob das wirklich so folgerichtig ist, da bin ich nicht so ganz sicher, ob wir das einfach so behaupten können.
Ich meine, ich kann natürlich die Last der Information über den Umstand Ad 1 und den Inhalt oder den Gegenstand der Nachtragsprüfung auf die WPs übertragen und sagen, schreibt das mal alles in eure Nachtragsprüfung rein. Aber es ist doch am Ende dasselbe. Es muss doch klar sein, wenn gesagt wird, es hat eine Nachtragsprüfung infolge einer Änderung stattgefunden, dass in irgendeiner Form spezifiziert sein muss, worin die Änderung eigentlich bestanden hat. Ja.
Also, ich habe jetzt nochmal genauer das gesehen, wie dieser fremde Standard-Setter das gemacht hat. finde, es ergibt sich ein bisschen auch aus den Fragen, die er hat. Und er sagt, in your jurisdiction, do laws or regulation influence this practice? Und da würde ich sagen, ja, das kommt in, halt eben aus dem Gesetz über Prüfung und wie Bestätigungsbericht und so weiter. Ich kann mir, wie der Fall hier aufgelistet ist, genauso vorstellen, und ich gucke jetzt nicht auf irgendwelche Prüfungsvorschriften in irgendwelchem Land, wir wissen ja nicht in welchem, wenn das Management entscheidet, seinen früheren Abschluss zu ändern, dann gilt das letzte Datum auf jeden Fall. Ja. Da würde ich sagen, das kann okay sein, weil er sagt dann einfach, das ist das Datum und das ist der Gesamtabschluss. Und der andere sagt, ich mache das zwei. Ich finde, beides ist okay. Ja.
Man muss nur sehen, es gibt in einigen Jurisdiktionen eine Praxis der Reissuance. Dann wird der alte Abschluss kassiert und wird ein neuer aufgestellt. So, ja. Das ist das, worauf hier abgezielt wird.
In dem Fall kommt die Veröffentlichung erst nach dem zweiten Genehmigung. Wenn Sie in dem Beispiel schauen, wie die zeitliche Abfolge ist, dann ist er nur freigegeben, also aufgestellt, aber noch nicht veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist erst nach der zweiten Aufstellung.
Veröffentlicht ist nicht das Thema hier. Ist noch im internen Prozess.
Ich meine, hier ist zumindest mal die Meinung im Interpretation Committee, dass wir davon ausgehen, dass auch beide Daten gezeigt werden sollten. Aber vielleicht sollten wir es doch nochmal klären, indem wir einfach mal in die Praxis gucken, was in solchen Fällen passiert ist. Nicht, dass wir da irgendwas rausgeben.
Ich würde mal eine Rundfrage bei den WP-Häusern empfehlen, ja, was da gemacht wird.
Gut, dann zweiter.
Wenn Sie sich auf die zweite Frage einlassen möchten, das sage ich vorweg, weil das ist eine Spezialfrage aus der rohstofffördernden Industrie. Mit dieser Vorwarnung mögen Sie da loslegen oder lieber nicht?
Nein, fangen Sie mal. Ich meine, ich nehme an, jeder hat das Ding mal sich da durchgearbeitet durch diese Beispiele. Meiner Ansicht nach ist das kein Extractive Industry spezielles Thema, sondern ich glaube, eine Frage können wir nicht beantworten, nämlich die, ist das IR 16 oder IR 27? Da kommt es auf den Einzelfall an, ob ich eine Entity habe oder ein Asset. Und der andere Fall, ob IR 27, wenn es dann ein IR 27 ist, oder ein Joint Venture, SIG 13 Fall, den können wir nicht beantworten, weil, wie auch schon gesagt wird, ist, dass das liegt beim Board und das Board sagt, ja, SIG 13, IR 27, die neuen Regeln sind widersprüchlich. Das müssen wir irgendwo angehen. Ne? Also SIG 13 ist ja, ich bringe etwas ein in ein Joint Venture, dann wird es ja nur teilweise Ergebnis realisiert, nämlich nur den Teil, den ich weggegeben habe, also den über den Fremdanteil. Und nach dem 27 sieht es anders aus, da muss ich den zurückbehaltenen Teil auch neu bewerten. Da gibt es halt einen Widerspruch. Also ich glaube, mehr können wir dazu auch gar nicht sagen. Und ob es 16 oder 27 ist, da fühle ich mich nicht dazu in der Lage, das aufgrund dieser Fact-Pattern hier zu entscheiden.
Ich habe eine neugierige Frage dazu. Die haben in Ihren möglichen 5 Antworten die gemeinschaftlich geführte Vermögenssituation gar nicht angeführt. Halten Sie die für ausgeschlossen? Joint Venture ist ja eine Variante, die aufgezeigt haben, aber nicht das gemeinschaftlich geführte Vermögen.
Herr Kleimanns, Joint Venture ist in IAS 31 der Oberbegriff. Ja. Jointly Controlled Entities und Jointly Controlled Assets werden da noch differenziert.
Und noch?
Das heißt, Gemeinschaftsvermögen wäre ein Unterpunkt von Joint Venture.
Die aber unterschiedliche Accounting-Konsequenzen nach sich ziehen. Und die gehen nur auf, wenn ich das richtig gelesen habe, Jointly Controlled Entities ein. Und diskutieren gar nicht das gemeinschaftlich geführte Vermögen. Und das hat mich halt verwundert, ob man das so kategorisch ausschließen kann.
An der Stelle unterstützen. Die Frage ist eigentlich spezifisch hier, haben wir Erkenntnisse, wie die Entities das in Deutschland machen? Und da will ich in die Runde rumgucken. Und wenn keiner seine Stimme erhebt, würde ich sagen, we are sorry. Wir nicht. Und die andere Frage kann man vielleicht an Ifrik stellen oder was. Und dann hätte ich noch eine dritte Anmerkung sagen. So ein Geschäft, wie hier gemacht wurde, hätte ich nie gemacht. Für 4-mal bohren, ja, Millionen abzugeben, ist entweder schlechte Planung oder der Fall ist so konstruiert und schlecht konstruiert, dass wir uns damit auch nicht weiter beschäftigen.
Ja, wenn Sie es vorab alles aktivieren können als Stripping-Kurs, ist kein Problem.
Ja, aber das führt eigentlich zu einer Frage, die man vielleicht mal, ohne jetzt auf die Frage selber einzugehen, stellen könnte. Wo denn die Grenze für zu einer anwenderspezifischen Empfehlung ist? Ja, weil es sind jetzt zum Teil auch Fragen, also selbst bei dem Stripping-Kurs kann man ja schon Zweifel haben, ob das noch in den Scope einer Interpretation fällt. Aber wir bewegen uns hier in letztendlich in Einzelfallklärungen hinein. Da gibt es spezielle Geschäftsmodelle in der Öl- und Gasindustrie. Ich verstehe auch, dass die natürlich besonders wichtig ist und vielleicht auch ein besonders gutes Gehör an bestimmten Stellen findet. Aber muss sich ein Interpretationskomitee mit solchen Sachen beschäftigen? Oder können das nicht vielleicht die Aufsteller und deren Prüfer auch sozusagen mit Bordmitteln klären? Das wäre ja auch mal eine Frage in dem Zusammenhang. Ja,
deswegen wollen wir die Unterstützung haben, ist es oder ist es nicht.
Naja. Aber ich sag mal, die Hingabe, mit der gerade Fragestellungen aus diesen Industrien bearbeitet werden, ist schon beachtlich. Ich weiß nicht, ob andere Industrien ähnliche Aufmerksamkeit genießen würden mit irgendwelchen Spezialproblemen der Abgrenzung von Mobilfunkverträgen oder sowas, ob man sich damit auch so begeistert beschäftigen würde.
Haben wir noch keine Anfrage bekommen.
Ja, die trauen
sich nicht. Wir haben natürlich auch Real Estate, IFRIC 15 haben wir uns auch mit beschäftigt. Aber gut, ich meine, ob das IFRIC sich mit der Sache beschäftigt, können wir nicht beurteilen, weil es liegt beim IFRIC nicht vor. Die Frage, die an uns gestellt ist, wie würdet ihr sehen, gibt es bei euch Diversity? Ob das dann am Ende von diesem NSS eingereicht wird, können wir ja nicht sagen. Ich glaube, unsere Aussage kann nur die sein, wir haben in Deutschland mit dieser Industrie relativ wenig Erfahrung, Oil and Gas. Und deswegen, und außerdem ist der Sachverhalt auch etwas interpretationsbedürftig und wie schon darauf hingewiesen, gibt es den Widerspruch 27 SIG 13 nicht nur bei Farm In, Farm Out, sondern bei jeder Joint Venture Sache. Dazu können wir nichts sagen. Also ich glaube, das ist am Ende hier.
Also das ist wirklich nur meine ganz subjektive, ohne groß. Die Tatsache, dass hier der Gewinnanteil so hochschnellt, also für das, vorhin habe ich spaßhalber gesagt, das ist ein schlechtes Geschäft gewesen. Ich vermute nach dem Fall, aber wir vermuten, sollen wir nicht so viel machen, für 20 Millionen, vermute ich, ist eine Klausel dabei, du kriegst gar nichts, wenn du nicht fündig wirst. Weil sonst wäre für mich nicht verständlich, warum der auf einmal 30% an diesem riesen Öl da oder was das jetzt war, da auf einmal partizipieren. Deswegen finde ich den Gedanken des Joint Ventures oder Jointly Controlled eigentlich eher hier angemessen, weil ich hier diese Profitverknüpfung sehe.
Das Problem ist, dass wir zu wenig über den Sachverhalt wissen.
Absolut, absolut.
Aber eine grundsätzliche Frage, die ich im Vorfeld auch nicht, um das dann aber nicht weiter auszuführen, war, was ist eigentlich eine Entity nach IR 27? Wenn ich sage, das ist eine juristische Einheit in irgendeiner Art und Weise, damit hätte ich ein Problem, weil dann könnte ich aus jedem IR 16-Fall einen IR 27-Fall machen, indem ich einfach einen Wrapper drum mache. Und es ist wohl keine Subsidiary oder Business, so muss ich sagen, nach IFRS 3. Eine Entity muss, glaube ich, kein Business sein. Und ich meine, die Frage ist eine grundlegende, die wir aber, glaube ich, auch nicht beantworten können. Sollten wir vielleicht auch nicht drauf eingehen. Wir sollten nicht mehr Sachen beantworten, als gefragt werden. Aber ich glaube, mehr können wir dazu nicht sagen, Herr Kleinmanns.